Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich darf Sie zur April-Folge begrüßen, unser Tax-Update für den Monat April 2025. Ja, und was kann man sagen? April, der macht, was er will. Also das Frühlingswetter steht vor der Tür, beziehungsweise es ist schon ein bisschen wärmer geworden, die Laune steigt. Wer nicht machen darf, was er will, ist der Gesetzgeber. Und das ist auch der Grund, warum wir einige Gerichtsurteile wieder dabei haben, weil wenn er macht, was er will, dann schalten sich dann auch gerne mal die Steuerpflichtigen oder die Mandanten ein und auch die Gerichte. Und weil wieder viel los war jetzt im laufenden Monat März und natürlich auch Hinblick auf den April, bin ich nicht alleine hier. Wir sind wieder zu viert. Ich schaue als erstes mir gegenüber, sitzt die Nathalie Sieb, auch von unserem Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp.
Schön, dass du dabei bist. Und dann unser Allstar aus München angereist, Frank Schöner, Partner aus München. Schön, dass du dabei bist.
Servus Philipp.
Grüß dich. Und dann zum ersten Mal als Steuerberater darf ich begrüßen unseren Umsatzsteuerexperten Alexander Seidel. Erstmal herzlichen Glückwunsch und natürlich schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, Philipp, und Servus.
Ja, dann haben wir die Runde komplettiert. Dann starten wir wie gewohnt mit der Steuerpolitik. Da ist sehr, sehr viel los gewesen jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate. Und zwar die Koalitionen, sag ich mal, steht mehr oder weniger. Die Koalitionsverhandlungen sind gestartet. Sondierungspapier gibt es auch schon zwischen CDU und SPD. Das stockt aktuell. Wir nehmen jetzt heute am 26.03. auf. Da zeichnet sich so ein bisschen so ein Widerstand ab. Und da haben wir mal so ein paar Punkte aus der steuerpolitischen Schiene mitgebracht, was denn jetzt geplant ist. Die CDU hat das ja relativ prominent hervorgehoben, dass jetzt die Unternehmenssteuerreform anstehen soll, dass jetzt unter anderem auch der Körperschaftssteuersatz gesenkt werden soll, dadurch dann auch Investitionen in Deutschland angereizt werden sollen. Das heißt, hier, sag ich mal, Anreize sollen geschaffen werden. Dann geht es auch in die Richtung der Entlastung der Mittelschicht, also die Stundensätze bzw. die Steuersätze für die Besserverdienenden sollen später greifen. Dann greift die SPD allerdings ein und sagt, die Steuersätze sollen natürlich dann auch entsprechend erhöht werden, weil insbesondere mit dem Schuldenpaket, was jetzt beschlossen wurde, das soll natürlich auch irgendwie finanziert werden. Da steht ja schon einiges im Raum und das sind ja tatsächlich schwindelerregende Summen, die da hier im Raum stehen. Und was haben wir noch? Steuerfreiheit für Zuschläge, für Mehrarbeit, also Stunden oder Überstunden sollen dann besser vergütet werden. Generell soll die Stromsteuer gesenkt werden auf ein europäisches Mindestmaß. Das heißt, wenn das so kommt, können wir uns alle freuen. Und dann weitere Punkte, Erhöhung der Pendlerpauschale etc. Aber das nehmen wir dann soweit auf, wenn denn die Koalitionsverhandlungen dann abgeschlossen sind und wenn jetzt hier die Pläne dann auch final festgeschrieben sind. Ja, ansonsten lässt sich sagen, topaktuelles Thema, das kam heute Morgen vom Bundesverfassungsgericht bezüglich des Solidaritätszuschlags. Der bleibt, schlechte Nachricht für die Besserverdienenden unter Unternehmen, der bleibt leider bestehen. Also das Bundesverfassungsgericht sieht den Finanzbedarf ja für die Wiedervereinigung immer noch als gegeben an. Betonung liegt auf immer noch. Das heißt, Staat bzw. dem Gesetzgeber wird hier eine Beobachtungsobliegenheit beigetragen. Das heißt, er soll in der nächsten Zeit dann immer beobachten, wie hoch der Finanzbedarf ist für die Wiedervereinigung oder wie hoch der ist, ja, beziehungsweise wie der noch besteht. Und sofern der dann irgendwann wegfallen sollte in Zukunft, dann soll auch der Solidaritätszuschlag entfallen. Insofern sind es zumindest schon mal gute Aussichten. Schauen wir mal, wie die CDU das entsprechend dann umsetzt, weil die haben versprochen, die wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen. SPD ist dagegen, von daher warten wir mal ab, wer sich da durchsetzt.
Der Kompromiss ist eine Erhöhung auf 10%.
Hoffen wir es mal nicht. Wir hoffen natürlich nicht auf ein Weiter-so oder auf die Erhöhung, aber lassen wir uns mal überraschen. Und wenn da was kommt, nehmen wir das natürlich dann auch gerne auf. Dann haben wir noch zwei steuerpolitische Themen. Und zwar einmal, das BMF hat ein BMF-Schreiben rausgehauen am 11.03.2025, betrifft die Gruppenträgermeldung. Grundsätzlich, sage ich mal, ein eher unspannendes Thema. Wir nehmen es jetzt aber mal auf, weil unser Kollege Fabian Schleifer vermutlich dazu beigetragen hat, dass hier ein BMF-Schreiben kommt. Da gab es nämlich eine kleine Inkonsistenz bei der Gruppenträgermeldung, insbesondere wenn die oberste Muttergesellschaft nicht identisch war mit der Gruppenträgerin. Da gab es so eine kleine Inkonsistenz. Das wurde jetzt gelöst und wurde auch im BMF-Schreiben festgehalten. Von daher gehen auch nochmal Grüße nach München zum Fabian. Das hast du stark gemacht. Und das letzte Thema haben wir noch. Es gab eine Zustimmung zum Reformpaket VAT in the Digital Age. Wir hatten das Thema auch schon mal mit Viva la Vida. Und ja, da wurde jetzt, sag ich mal, dem Rechtsakt zugestimmt. Das heißt, hier ist auch alles in die rechte Bahn geleitet. Und das letzte Thema in dem steuerpolitischen Bereich, dann wollen wir es damit auch belassen, sind die Zölle, die jetzt aktuell überall im Gespräch sind, insbesondere überm Teich. In Amerika wird ja relativ viel, in Anführungszeichen, gepoltert. Also es werden viele Strafzölle in den Raum gestellt. Und da nur mal ein kurzer Einschub, weil wir jetzt letzte Woche in Monaco auf einer Konferenz waren und hier ein Wirtschaftsprofessor aus Madrid referiert hat. Der hat zumindest in Aussicht gestellt, ich bin mal gespannt, ob es dann so kommt. Dieses ganze Thema wird sich bis Juni, Juli dann erledigt haben. Er rechnet nicht mit Strafzöllen, weil das, sag ich mal so, die Deal-Making-Practice vom Donald Trump ist. Und er poltert erstmal, versucht einen Deal zu machen, dass dann auch beide Seiten irgendwo profitieren, insbesondere hier, natürlich auch die USA. Der meint, beziehungsweise er hat in Aussicht gestellt, bis Juni, Juli soll das erledigt sein. Von daher, das Thema greifen wir dann im Juli nochmal auf. Und ja, dann würde ich es mit der Steuerpolitik dann auch erstmal belassen. Steigen wir direkt ein in den fachlichen Teil. Und heute starten wir mit der Farbe Blau, mit dem Verfahrensrecht, gehen in die AO. Und da hat uns der Frank ein spannendes Urteil mitgebracht. Das betrifft ja unter anderem auch ein paar DAX-Konzerne. Da gibt es ja doch einige KGAAs. Und da hast du was thematisch zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen mitgebracht, Frank.
Stimmt. Und zwar gibt es ein BfH-Urteil zur Frage, ob die Einkünfte der KGAA bzw. der persönlich haftenden Gesellschafter gesondert und einheitlich festgestellt werden müssen. Das Ganze war streitig. Vielleicht mal ganz kurz, die nicht so häufig mit KGAAs zu tun haben. Eine KGAA ist ja steuerlich ein hybrides Vehikel. Die KGAA selber gilt als Körperschaft und unterliegt mit ihren Einkünften der Körperschaftssteuer. Und die persönlich haftenden Gesellschafter der KGAA, die gelten als Mitunternehmer. Für die ist die KGAA transparent. Und die unterliegen, soweit sie natürliche Personen sind, mit diesen Einkünften der Einkommensteuer. Und der BfH hatte so einen Fall vorgelegt bekommen. Da gab es gleich 5 persönlich haftende Gesellschafter und ein persönlich haftender Gesellschafter. Die anderen schlossen sich dann an. War im Streit mit seinem Wohnsitzfinanzamt über die Art der Einkünfte, die er aus seiner Komplementärstellung bezog bei der KGAA. Und konnte sich mit seinem Wohnsitzfinanzamt nicht einig werden und bestand dann darauf, dass das Finanzamt der KGAA seine Einkünfte gesondert und einheitlich feststellte. Es ging im Kern darum, ob die Einkünfte voll steuerpflichtig sind oder im Teileinkünfteverfahren nur besteuert werden müssen. Die KGAA selber hatte Einkünfte aus Beteiligungserlösen und Dividenden. Und das Finanzamt lehnte eine gesonderte und einheitliche Feststellung ab, erließ einen negativen Feststellungsbescheid dazu und hiergegen wandte sich der Kläger. Und der BfH entschied nun, dass die Einkünfte gesondert und einheitlich festgestellt werden müssen. Die Vorschrift dafür ist der Paragraf 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a Abgabenordnung. Diese Vorschrift verlangt vom Wortlaut her nicht, dass eine Mitunternehmerschaft vorliegt, sondern dass nur Einkünfte gemeinschaftlich erzielt werden müssen. Und das ist eben hier so. Die persönlich haftenden Gesellschafter und die KGAA erzielen gemeinschaftlich Einkünfte und daher ist eine gesonderte Feststellung vorzunehmen. Und auch andere Besteuerungsgrundlagen sind gesondert und einheitlich festzustellen. Eben hier die Frage, ob Einkünfte dem Teileinkünfteverfahren unterliegen oder nicht. Diese Frage hat der BfH aber nicht entschieden, weil er gesagt hat, erstmal wurde in dem Verfahren oder war darüber zu entscheiden, ob überhaupt eine gesonderte und einheitliche Feststellung vorzunehmen ist und wie die dann inhaltlich ausschaut. Das war nicht Gegenstand des Verfahrens. Also das wird hier jetzt in die nächsten Runden gehen, wenn hier möglicherweise das Finanzamt eine volle Steuerpflicht feststellt und ablehnt, dass die persönlich haftenden Gesellschafter hier vom Teileinkünfteverfahren profitieren. Man wird sehen, ob das an der einen oder anderen Stelle in der Rechtsprechung künftig wieder auftaucht, das Thema.
Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Man kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wird hierdurch ja auch ein Stück weit sichergestellt, weil wenn ein Finanzamt, sage ich mal, die Besteuerungsgrundlagen feststellt.
Macht absolut Sinn. Das Wohnsitzfinanzamt des Komplementärs hat ja überhaupt keinen Einblick in die Verhältnisse der KGAA. Deswegen finde ich die Entscheidung auch richtig.
Genau, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, Urteil und Aktenzeichen packen wir dann wie immer in die Shownotes. Das heißt, da können Sie sich im Zweifel noch ein paar Informationen rausziehen und sich das Urteil auch nochmal zu Gemüte führen. Und ja, alles Weitere dann auch gerne in den nächsten Folgen, wie der Frank das gesagt hat. Das beobachten wir auf jeden Fall. Dann zweites Thema im Verfahrensrecht. Hier geht's auch um ein BFH-Urteil vom 14. Januar 2025. Nathalie, da hast du uns was mitgebracht. Thematisch geht's hier um die DSGVO.
Ja, strittig ist in dem Urteil der Umfang des Auskunftsersuchens nach der Datenschutzgrundverordnung. Der Fall lag folgendermaßen. Der Kläger forderte vom Finanzamt eine umfangreiche Auskunft über seine personenbezogenen Daten und berief sich damit auf Artikel 15 der DSGVO. Das Finanzamt legte dem Kläger daraufhin dann einige Informationen offen, wie die Grunddaten, die Bescheiddaten und auch die E-Daten. Dies genügte dem Kläger allerdings nicht und er verlangte die Vorlage sämtlicher personenbezogenen Daten. Dies wertete das Finanzamt dann als Antrag auf vollständige Akteneinsicht. Das Finanzamt erklärte sich bereit, an Amtsstelle auch die Akten einzusehen, jedoch versagte es eine Zusendung der Akten. Daraufhin wollte der Kläger sein Auskunftsbegehren dann finanzgerichtlich weiterverfolgen und beantragte, das Finanzamt auf Schadensersatz zu verklagen. Die Klage beim Finanzgericht blieb erfolglos. Und danach gewährte das Finanzamt dem Kläger auch Akteneinsicht in die Vorgänge des Einspruchsverfahrens. Im Revisionsverfahren beim BFH rügte der Kläger dann weiterhin die Verletzung der DSGVO. Seinem bisherigen Auskunftsersuchen sei bislang nicht hinreichend nachgekommen. Der BFH entschied nun, dass der Anspruch auf Schadensersatz eine Klageerweiterung darstelle, welche im Revisionsverfahren nicht zulässig sei. Und in den weiteren Punkten ließ der BFH die Revision zu. Die Sache wurde aber an das Finanzgericht zurückverwiesen mit der Begründung, ein Auskunftsbegehren ist nicht ausgeschlossen, nur weil es auf einem exzessiven Antrag beruhe. Dem BFH fehlte es weiterhin an der Darlegungslast des Finanzgerichts, dass der Antrag offenkundig und exzessiv sei, denn nur dann stünde auch ein Verweigerungsrecht nach der DSGVO auf Auskunft zu. Weiterhin rügte der BFH, dass das Finanzgericht nicht geprüft habe, ob der Anspruch dem Grunde nach nicht schon bereits durch Erfüllung bereits erloschen sei. Sofern das Finanzamt die Auskunft vollständig erklärt und auch den Umfang abdeckt, wäre nämlich der Auskunftsanspruch bereits erfüllt.
Ja, tipptopp. Besten Dank für die Zusammenfassung. Auch hier Aktenzeichen, Urteil etc. packen wir in die Shownotes. Das heißt, da können Sie sich im Zweifelsfall auch nochmal ein paar Informationen rausziehen. Aber wie gesagt, schon ein relativ spezieller Fall. Hoffen wir natürlich nicht, dass da jetzt irgendwelche Schadensersatzklagen gegenüber den Finanzbeamten da im Raum stehen, weil Schadensersatz gegen Finanzamt ist wahrscheinlich nie eine gute Idee und man macht wahrscheinlich auch ein bisschen das Prüfungsklima kaputt. Genau, dann haben wir ein drittes Thema. Alle gute Dinge sind drei im Verfahrensrecht dabei. Hier gibt es diesmal ein Finanzgerichtsurteil. Und zwar geht es um den obligatorischen Zinserlass nach 233a Absatz 8 Satz 1. Das ist die konkrete Vorschrift. Und Frank, du hast da uns die Information mitgebracht.
Ja, dem Fall lag eine Nacherklärung von Kapitaleinkünften zugrunde, aber das Ganze wirkt natürlich weit darüber hinaus. Betroffen sind alle Fälle, wo eben entsprechend freiwillig vorab geleistet wird, um den Zinslauf zu stoppen. Was war hier passiert? Es handelte sich um ein Ehepaar, was offensichtlich Kapitaleinkünfte nicht erklärt hatte und dann im Jahre 2014 nacherklärte, zurück bis 2002. Und der Steuerberater des Ehepaares rechnete die Steuer und die Nebenleistung dazu aus und kam in etwa auf 1,2 Millionen. Und im Zuge dieser Nacherklärung wurde dann vorab die entsprechend eingeplant oder ausgerechnete Steuer samt Nebenleistungen schon bezahlt. Schon allein deshalb, um natürlich auch steuerstrafrechtlich hier entsprechend milder davon zu kommen. Und in Absprache mit dem Steuerberater des Ehepaars verbuchte das Finanzamt bzw. die Finanzkasse verbuchte das Geld in etwa, also das sind grobe Zahlen, die genauen Zahlen sind anders, spielt aber jetzt hier keine Rolle, verbuchte 400.000 auf Zinsen und Nebenleistungen und 800.000 auf Einkommensteuer. Und das Ganze wurde auf das Verwahrkonto gebucht, weil ja noch keine Bescheide erlassen worden sind. Das Finanzamt leitete dann ein Strafverfahren ein und eine Fahndungsprüfung und kam dann zu dem Schluss, dass die Kapitaleinkünfte, die tatsächlichen, noch deutlich höher waren und setzte dann letztendlich in 2020 die finale Steuer fest, die nochmal über eine halbe Million mehr war als das, was man dann da ursprünglich geschätzt hatte. Und erließ dann die entsprechenden Steuerbescheide kurz im Jahr 2020. Und kurz vor Erlass der Steuerbescheide rief dann der neue Steuerberater bei der Finanzkasse beziehungsweise dem Finanzamt an und sagte auch, diese 400.000, die auf Nebenleistungen bezahlt worden sind, seien der Einkommensteuer bitte zuzuordnen. Und das machte dann das Finanzamt auch in den Bescheiden. Es rechnete dann die Vorauszahlungen entsprechend auf die Einkommensteuern an und setzte gleichzeitig Nachzahlungszinsen fest und erließ dann einen Teil der Nachzahlungszinsen, so wie es eben auch im Gesetz vorgesehen ist, ab dem Moment, wo eben die entsprechende Zahlung erfolgte und das Finanzamt diese Zahlung einbehalten hat. Und für die 400.000, wir erinnern uns, das waren die, die im Jahr 2012 als Zahlung für Nebenleistungen erfasst wurden. Für die erließ das Finanzamt die Zinsen erst ab 2020, nämlich ab dem Moment, wo der neue Steuerberater angab, das Ganze sollte als Vorauszahlung für die Einkommensteuer gewertet werden und nicht für die Nebenleistungen. Und dagegen richtete sich jetzt hier der Kläger beziehungsweise das Ehepaar und sagte, das Ganze sollte möglichst zinsschonend verbucht werden und das Ganze sollte auch als Vorauszahlung für die Einkommensteuer gelten und zwar von Anfang an. Und das Finanzgericht gab den Klägern hier recht, weil es sagte, es kommt nur darauf an, also erstens, dass gezahlt worden ist, zweitens, das Finanzamt das Geld genommen hat und drittens, dass das Finanzamt das Geld auch entsprechend angerechnet hat. Was ursprünglich hier beim Verbuchen auf das Verwahrkonto als Text entsprechend auf Seiten des Finanzamts niedergelegt worden ist, spielt keine Rolle. Entscheidend ist nur die Anrechnung als solche. Und somit war die Klage hier erfolgreich. Allerdings hat das Finanzamt Revision beim BFH eingelegt. Und man wird mal sehen, ob der BFH das Ganze bestätigt. Tipp auf jeden Fall für die Praxis bei solchen freiwilligen Zahlungen, dass genau angegeben wird, auf welche Leistung diese Zahlung erfolgen soll oder angerechnet werden soll, um solche Streitigkeiten dann hinterher zu vermeiden.
Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, gerade bei den Beträgen, die da im Raum stehen. Ich meine, 400.000 Euro, das sind bei 6% Zinssatz damals ja auch 24.000 Euro pro Jahr, die da anfallen würden als Zinsen oder eben nicht anfallen würden. Von daher, das hat sich im vorliegenden Fall dann auf jeden Fall gelohnt. Kann man nur die Daumen drücken, dass das beim BFH dann genauso entschieden wird. Und wie du es gesagt hast, ein schöner Praxisfall, kommt immer mal wieder vor. Insofern hier immer Augen auf und dann entsprechend den Verwendungszweck schon angeben, wenn man das weiß. Dann schließen wir den Verfahrensrechtsteil ab, wechseln die Farbe auf Orange, gehen in die Umsatzsteuer. Alex, da hast du uns ein paar Themen mitgebracht. Da würde ich dir einfach mal das Wort übergeben.
Genau, da habe ich ein paar Themen mitgebracht und würde auch mit dem Thema bezüglich der Kleinunternehmer starten wollen. Wir wissen, dank des Jahressteuergesetzes 2024 kam es hier zu Änderungen und zu einem ganz neu im USDG aufgenommenen Paragraphen. Warum war die Anpassung überhaupt notwendig im Jahressteuergesetz? Weil man eben mit dem deutschen Umsatzsteuergesetz unionsrechtskonform bleiben wollte. Ich gehe nun konkret auf die einzelnen Regeln ein, also einmal auf Paragraph 19, der für Unternehmen oder für Kleinunternehmer greift, die im Inland tätig sind. Und ja, was hat sich da letztlich geändert seit dem 01.01.2025? Einmal, wenn man auf die Gesamtumsatzgrenzen bzw. auf den Gesamtumsatz schaut, dann haben sich die Grenzen da entsprechend erhöht auf 25.000 Euro im Vorjahr und auf einen laufenden Umsatz im Jahr auf 100.000 Euro. Neu hierbei ist, dass bei Überschreiten der Grenze man unmittelbar nicht mehr als Kleinunternehmer gilt, sondern ab diesem Zeitpunkt direkt der Regelbesteuerung unterliegt. Weiterhin, was den Gesamtumsatz betrifft, ist zu erwähnen, dass sich die Grenze nunmehr nach den vereinnahmten Umsätzen ermittelt, also nach den Nettobeträgen, das vormals die Bruttobeträge waren. Hier kann man auch auf ein gewisses Gestaltungspotenzial hinweisen. Soll heißen, dass wenn Sie zum Beispiel Kleinunternehmer sind und sagen wir ja nah an der Grenze zur Regelbesteuerung sind, dann könnten Sie mit Ihren Kunden vereinbaren, die Bezahlung der Rechnung im nächsten Kalenderjahr vorzunehmen, sodass Sie dann im Grunde die Höhe der Umsätze auch gestalten können und für dieses Jahr dann entsprechend noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung fallen. Dann gab es noch Änderungen bezüglich der Rechtsfolgen. Da ist vor allem zu erwähnen, dass Kleinunternehmer nun steuerfreie Umsätze ausführen. Hat, wenn man an die Vorsteuer denkt, die Auswirkung, dass letztlich Eingangsleistungen vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind nach § 15 Absatz 2 USTG. Und was ich im Insbesonderen interessant finde, sollten Sie als Kleinunternehmer dann eine Rechnung ausstellen und darin ja versehentlich Umsatzsteuer ausweisen. Ja, ist natürlich der § 14c weitergegeben, aber in der Einordnung ist dann doch ein Unterschied vorzunehmen, denn in diesem Fall wäre § 14c Absatz 1, also die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer erfüllt und nicht mehr 14c Absatz 2, der unberechtigte Steuerausweis. Jetzt könnte man grundsätzlich sagen, ja gut, in beiden Fällen schuldig die Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt. Aber in der Berichtigung hat das durchaus eine Auswirkung, denn 14c Absatz 1 Fälle müssen Sie nur gegenüber dem Leistungsempfänger berichtigen, wohingegen ein Fall des 14c Absatz 2 ja die Berichtigung auch gegenüber dem Finanzamt anzuzeigen war. Und letzteres war eben vor allem zeitlich ein wesentlich höherer Aufwand. Dann weitere relevante Punkte sind eben, dass Kleinunternehmer dank des Wachstumschancengesetzes ab dem Veranlagungszeitraum 2024 keine Jahreserklärung und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr abgeben müssen, erst wenn die Umsatzgrenzen, die ich genannt hatte, überschritten werden. Ansonsten greift dank des 34a USDDV keine E-Rechnungsausstellungspflicht für Kleinunternehmer. Wer genaueres zu E-Rechnungsausstellungspflichten wissen möchte, wir hatten in der Vergangenheit auch bereits darüber berichtet. Was aber neu ist, dass eben auf den Rechnungen, und da legt vor allem das BMF-Schreiben, worauf ich gleich zu sprechen komme, das jetzt im März auch neu veröffentlicht wurde, großen Wert. Wie zuvor kann auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet werden, bindet sie für insgesamt 5 Jahre. Dann hätten wir somit den Paragraphen 19 abgehandelt. Jetzt komme ich zum neu eingeführten Paragraphen 19a, daher auch der Buchstabe im Umsatzsteuergesetz, dem im Grunde besonderen Meldeverfahren. Wann greift dieses? Das greift zum Beispiel, wenn Sie als Kleinunternehmer im übrigen Gemeinschaftsgebiet tätig werden und dann eben sich für dieses besondere Meldeverfahren registrieren müssen. Was heißt das konkret? Übersetzt heißt das, dass Sie dem BZST vierteljährlich Ihre Umsätze darlegen müssen und angeben müssen, in welcher Höhe Sie diese in den anderen Mitgliedstaaten ausgeführt haben. Neu ist auch dabei, dass Sie eine sogenannte Kleinunternehmer-Identifikationsnummer erhalten, wie Sie das von den Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auch kennen, auf der Webseite der EU-Kommission auf Gültigkeit überprüft werden können. Den Link dazu, um eben diese Kleinunternehmer-Identifikationsnummer überprüfen zu können, den packen wir entsprechend in die Shownotes. Dann, damit wäre im Grunde auch erstmal alles abgehandelt, was zum 01.01.2025, ich sag mal, ohnehin schon bekannt ist. Jetzt, was hat das BMF-Schreiben klargestellt, das kürzlich veröffentlicht wurde? Zum einen wurde bekräftigt, dass eben der Hinweis auf die Steuerbefreiung in Rechnungen von Kleinunternehmern aufzunehmen ist und dies auch für Kleinbetragsrechnungen gilt. Weiterhin, dass es für den Vorsteuerausschluss nicht darauf ankommt, ob die Umsätze im Inland oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführt werden, bewahrt sie im Grunde vor Überlegungen, was ausländische Steuerbefreiungsvorschriften angeht und zudem, dass sie formfrei auf die Kleinunternehmerregelung verzichten können, der Verzicht auch unwiderruflich ist und hier Vorsicht, dass bereits ein Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung als beantragt gilt, wenn sie ja im Grunde den Erklärungspflichten, die es vormals gegeben hat, nachkommen und beispielsweise eine Umsatzsteuervoranmeldung einreichen, die Umsätze ja nach der Regelbesteuerung berücksichtigt hat. Des Weiteren geht das Schreiben noch darauf ein, was im Grunde beim Wegfallen der Kleinunternehmerregelung greift und was zu beachten ist, wenn Sie im Ausland als Kleinunternehmer tätig werden möchten. Dann zu dem Thema abschließend eine Empfehlung für die Praxis. Sollten Sie Kleinunternehmer sein, behalten Sie unbedingt die Höhe der laufenden Umsätze im Blick, da Sie unmittelbar nicht mehr als Kleinunternehmer qualifiziert oder eingestuft werden, wenn Sie eben ab dem ersten Umsatz diese Gesamtumsatzgrenzen überschreiten. Und im Grunde ein netter Hinweis an der Stelle, machen Sie auch von der Befreiung der Erklärungspflichten Gebrauch, da, falls Sie den Erklärungen doch nachkommen sollten, eben als Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung im schlimmsten Fall ausgelegt werden könnten.
Ja, tipptopp, das sind auf jeden Fall ganz gute Punkte dabei. Geht ja alles Richtung Bürokratieabbau. Wie gesagt, mit der Gestaltung, das war ein ganz guter Hinweis. Und auch nochmal hier an der Stelle der Hinweis, wenn Sie noch ein paar Infos zur E-Rechnung haben möchten, gehen Sie mal bei uns auf die Website bbsz.de bei den Neuigkeiten. Da haben wir einen ganz guten Flyer zusammengestellt, wo alle Infos bezüglich E-Rechnung drin sind. Und falls da noch Rückfragen sind, da steht auch die Telefonnummer von unserem werten Kollegen Alexander Seidel drauf.
Ja, das mit dem Bürokratieabbau. Gut, dadurch, dass es jetzt ein besonderes Meldeverfahren gibt und Kleinunternehmer-Identifikationsnummern eingeführt werden, ist in Teilen richtig.
In Teilen, ja, aber zumindest der Wille ist da und das genau, kann man ja auch da schon mal anerkennen.
Wir sollten dieses Wort nicht mehr in den Mund nehmen, hier im Podcast, Philipp, schlage ich vor.
Ja, wir hatten das ja auch irgendwo mal gelesen, irgendwie im Wahlprogramm 1999 stand auch schon drin, Bürokratieabbau ist das größte Ziel und ich glaube, seitdem ist ein bisschen was dazugekommen, wenn ich das so sagen darf. Hast du sonst noch was aus Umsatzsteuer, ja, ne?
Ja, tatsächlich, Philipp, ein BFH-Urteil, das sich ja wieder um den Paragraphen 14c USTG dreht. Der BFH hatte dabei zu entscheiden, ob Paragraph 14c USTG, also der unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag, auch gegeben ist, wenn Mietverträge beim Grundstückserwerb durch den neuen Grundstückseigentümer übernommen werden und darin die Umsatzsteuerbeträge weiterhin unverändert, aber eben unrichtig ausgewiesen werden. Kommen wir also zum Sachverhalt. Die Klägerin erwarb ein Grundstück, das vom Voreigentümer an Leistungsempfänger vermietet wurden. In dem Fall waren das insbesondere Fachkliniken, die also selbst keine Abzugsumsätze ausgeführt haben. Obwohl § 9 Absatz 2 USTG, also der Verzicht auf die Steuerbefreiung, nicht erfüllt war, wies der Voreigentümer in den Mietverträgen, die er so entsprechend als Rechnungen gleichzustellen sind oder als Rechnungen gelten, unrichtig Umsatzsteuer aus. Die Klägerin trat sodann in diesen bestehenden Mietvertrag ein oder in die bestehenden Mietverträge vielmehr und nahm dabei keine Änderungen hinsichtlich der darin ausgewiesenen Umsatzsteuerbeträge vor. In der Jahreserklärung erklärte die Klägerin die Vermietung jedoch als steuerfrei. Fraglich war letztlich, ob die neue Grundstückserwerberin Umsatzsteuer nach 14c schuldet, obwohl sie den Inhalt des Vertrags selbst nicht angepasst hat. Kommen wir zu den Entscheidungen. Einig waren sich dabei sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht, die beide den Paragraphen 14c, also die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer, bejahten, wohingegen der BFH zugunsten der Klägerin entschied. Ganz interessant, da laut BFH der Paragraph 14c voraussetze, dass bei der Rechnungserstellung die Klägerin habe mitwirken müssen. Dies habe die Klägerin nicht, da sie die laufenden Verträge lediglich übernommen hatte. Somit sei der unrichtige ausgewiesene Steuerbetrag nicht von der Klägerin veranlasst worden, sondern einzig dem Voreigentümer zuzurechnen. Im Ergebnis haftet die neue Grundstückseigentümerin, also die Klägerin, damit nicht für die vom Voreigentümer unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer. Was bedeutet das Urteil für die Praxis für Sie? Sollte das Finanzamt bei Ihnen den Paragraphen 14c in Mietverträgen als gegeben ansehen, sollten Sie zunächst prüfen, ob Sie Verträge vom Vorgänger unverändert übernommen haben oder selbst angepasst haben. Darauf kommt es dann entsprechend an, ob bei Ihnen ein Paragraph 14c USDG einschlägig ist oder eben nicht. Natürlich sollten Sie grundsätzlich wissen, was auch steuerrechtlich in Ihren Verträgen vereinbart wurde. Wenn das jetzt Altfälle beispielsweise wären und Sie eben dann mit dem 14c konfrontiert werden, dann könnte ein Verweis auf dieses Urteil sinnvoll sein, Philipp.
Ja, damit der Verweis dann auch klappt, packen wir natürlich die Aktenzeichen und auch das Urteilsdatum, 5.12.2024, also kurz vor Nikolaus letztes Jahr, noch in die Shownotes. Das können Sie dann entsprechend direkt rauskopieren. Und wenn Sie den Fall haben, ja, hilft das gegebenenfalls weiter. Bevor wir dann in den Ertragssteuerteil gehen, würde ich sagen, machen wir mal die erste kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Gehen wir ins schöne Münsterland, beziehungsweise nach Münster. Finanzgericht Münster hat nämlich hier ein schönes Urteil mitgebracht, beziehungsweise ob es schön ist, das kann uns der Frank erzählen. Thematisch geht es hier um den 3C ESTG bei der organschaftlichen Innenfinanzierung.
Also vom Ergebnis eher nicht schön, ich halte es aber inhaltlich für gelungen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar geht es um eine organschaftliche Innenfinanzierung. Wie lag der Fall? Wir hatten eine ertragsteuerliche Organschaft zwischen einer GmbH als Organtochter und einer GmbH und Co. KG als Organmutter. Und an der GmbH und Co. KG waren ausschließlich natürliche Personen beteiligt. Und die Organtochter erwarb eine Beteiligung an einer Körperschaft. Und finanziert wurde dieser Erwerb mittels eines Darlehens, was die Organmutter der Tochter gewährte. Und im Feststellungsverfahren für das Organeinkommen stellte sich das Finanzamt auf den Standpunkt, dass diese organschaftliche Innenfinanzierung auch zur Anwendung des Teileinkünfteverfahrens auf Ebene der Organträgerin bzw. deren Gesellschafterin führt, unabhängig davon, dass sich die Zinseinnahmen auf Ebene der Organträgerin und die Zinsausgaben auf Ebene der Organtochter letztlich ausgleichen. Im Kern wurde das mit drei Thesen begründet. Erstens, man kann es nicht vergleichen mit der Rechtsanwendung bei der Zinsschranke. Da gilt ja der Organkreis als ein Betrieb, aber da ist es gesetzlich ausdrücklich so geregelt, hier eben nicht. Man kann es auch nicht vergleichen mit der Rechtsanwendung bei der gewerbesteuerlichen Organschaft, weil ja da die Organtochter als Betriebsstätte angesehen wird, der Organmutter. Das ist ja hier bei der Körperschaftsteuer auch nicht der Fall, beziehungsweise bei der Einkommensteuer. Und schließlich drittens auch das BFH-Urteil aus dem Jahr 2020 zu einem vergleichbaren Fall, wo Mitunternehmer ein Darlehen gegeben haben an die Mitunternehmerschaft, ist hier auch nicht anwendbar. Dort wurde ja entschieden, das Ganze ist teleologisch zu reduzieren, keine Anwendung des Teileinkünfteverfahrens, weil der Zins letztendlich kein Aufwand ist, weil Vorabgewinn bei einer Mitunternehmerschaft. Bei einer Organschaft, so entschied aber hier das Gericht, ist es anders, weil die Organschaft eben keine Konsolidierung darstellt. Die beiden Rechtssubjekte bleiben als solche steuerlich bestehen. Deswegen ist das Einkommen der Organgesellschaft auch separat zu ermitteln. Und deswegen waren von den Zinsen hier nur 60% abzugsfähig. Die Klägerin hat Revision eingelegt. Das Ganze wird zum BFH gehen. Ich finde aber, dass das Urteil recht überzeugend begründet ist. Und meine persönliche Meinung ist, dass das beim BfH Bestand haben wird. Aber wir werden sehen.
Ja, das beobachten wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Praxisthema. Das wird nicht unbedingt so selten vorkommen. Mein erster Gedanke war auch mit der Zinsschranke, aber da hast du ja vollkommen richtig zitiert aus dem Urteil. Es ist ein Betrieb, von daher kannst du es nicht hundertprozentig vergleichen. Ja, schauen wir mal, wie der BfH hier entscheiden wird. Aber wie du sagst, gelungen ist Begründung auf jeden Fall nachvollziehbar. Schauen wir mal. Mhm. Nehmen wir auf jeden Fall dann wieder mit auf, wenn wir dann das Urteil final vom BfH haben. Wechseln wir zum BZST. Da gibt es eine kleine Eilmeldung. Das ist im Endeffekt jetzt schnell gesagt. Nathalie, da hast du das Merkblatt zu 50d Absatz 3 ESTG mitgebracht.
Ja, genau. Es gab ein neues Merkblatt zu dem Thema. Die Vorschrift 50d Absatz 3 regelt ja die Freistellung und Erstattung von Kapitalertragssteuern und hat den Zweck, die missbräuchliche Inanspruchnahme von Vorteilen aus Doppelbesteuerungsabkommen abzuwehren. Und sofern die Voraussetzungen vorliegen, entfällt dann der Anspruch von ausländischen Gesellschaften auf Erstattung oder Freistellung von deutschen Quellensteuern. Und das Bundeszentralamt für Steuern lehnt nun seine strenge Sichtweise ab im Rahmen der persönlichen Entlastungsberechtigung, sofern die an der Antragstellerin beteiligten Personen einen niedrigeren hypothetischen Entlastungsanspruch hätten, wird der Entlastungsanspruch lediglich der Höhe nach eingeschränkt und nicht mehr vollständig verwehrt. Und das Ganze kann man dann auf 3 Seiten im neuen Merkblatt nachlesen zu den persönlichen und sachlichen Entlastungsberechtigungen.
Perfekt. Besten Dank für den Hinweis. Ja, den Link zum BZST fügen wir auch gerne in den Shownotes bei. Das heißt, mit einem Klick sind Sie dann direkt da, wo es hingehen soll. Und wenn Sie dann 50d Absatz 3 ESTG-Fälle haben sollten, ja, dann sollten Sie da definitiv auch mal reinschauen. Ja, und dann letztes Thema aus dem Bereich Ertragssteuern, bevor wir dann ins internationale Steuerrecht wechseln. Da gibt es noch vom BMF auch ein absolutes Trendthema. Es behandelt die Kryptowerte. Da hast du noch ein paar Infos mitgebracht.
Ja, das Bundesministerium der Finanzen hat ein neues Schreiben vom 6. März zur Besteuerung von Kryptowerten veröffentlicht. Die Vorgaben zur Dokumentation und zur steuerlichen Erklärung sind dabei aktualisiert worden. Das Schreiben soll nun den Steuerbürgerinnen und Bürgern Hilfestellung bieten und ersetzt das bisherige Schreiben vom 10. Mai aus 2022. Die wichtigsten Ergänzungen betreffen erstens die Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten, zweitens die Steuerreports, drittens das Claiming von Kryptowerten und viertens die Bewertung mit sekundengenauen Tageskursen. Ebenso wird eine englische Fassung bereitgestellt. Erwähnenswert ist noch, dass NFTs und Liquidity Mining noch nicht Gegenstand im neuen Schreiben sind, aber aufgrund der Fragen rund um die Besteuerung von Kryptowerten können wir davon ausgehen, dass das Schreiben in Zukunft weiter ergänzt werden wird.
Genau, das beobachten wir auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich fließend im Fluss bleiben. Von daher, das wird nicht das letzte BMF-Schreiben zu dem Thema gewesen sein. Und wie gesagt, wenn es da was Neues geben sollte, greift man das natürlich auch gerne wieder auf. Ja, dann schließen wir den Bereich der Ertragssteuern, gehen wir in den Bereich des internationalen Steuerrechts. Da gab es ein sehr, sehr spannendes Urteil, BfH-Urteil, und zwar geht es hier um die Remittance-Basis-Besteuerung in der UK. Und Stichwort ist hier aus deutscher Sicht der 2 ASTG. Kurz den Sachverhalt skizziert. Also es ging um eine deutsche Staatsangehörige, die nach UK verzogen ist. Und ja, die wäre dann weiterhin in Deutschland beschränkt einkommensteuerpflichtig gewesen mit Vermietungseinkünfte. Das wäre jetzt aber hier eher unstrittig. Streitpunkt waren eher die Besteuerung von Zinsen und Dividenden aus einer deutschen Bank. Und warum das jetzt mit UK so interessant ist. In UK gab es nämlich Präferenzregime für Zugezogene, das Non-Dem, Präferenzregime. Das heißt, als Zugezogene hat man dann grundsätzlich in Großbritannien nur das versteuert, was auch in Großbritannien angefallen ist, nennt sich dann Remittent. Und alles, was nicht nach UK überwiesen wurde, also beispielsweise Einkünfte, die im Ausland bezogen wurde, wie im Urteilsfall bei einer deutschen Bank, die wären dann grundsätzlich in UK nicht besteuert bzw. steuerfrei. Das ganze Problem bei der Thematik hier war der 2 ASTG. Der wird ja gerne mal vergessen von Wegzüglern, die insbesondere auch nach Dubai oder nach Monaco oder in andere Niedrigsteuerländer ziehen. Wenn der Wegzug erfolgt ist, heißt das nicht, dass man in Deutschland nichts mehr besteuern muss, sondern man sollte auch den 2 ASTG im Blick haben. Das ist hier die erweitert beschränkte Einkommensteuerpflicht. Problem war jetzt, wenn man ins Ausland verzieht und insbesondere dann wird er interessant, wenn man in einen Staat zieht, wo es eine Niedrigbesteuerung für bestimmte Einkünfte gibt, dann kann man erweitert beschränkt einkommensteuerpflichtig werden. Das heißt, für diese niedrigbesteuerten Einkünfte, die aus deutscher Sicht dann, sag ich mal, besteuert werden können, was der 2ASCG mit Verweis in den 34D ESCG regelt, da kann der deutsche Staat dann weiter zugreifen. Und hier war jetzt die Frage, ob denn dieses Präferenzregime in UK eben diese Non-Dom-Regelung dann entsprechend dazu führt, dass es hier zu einer Niedrigbesteuerung kommt. Das hat der Finanzbeamte oder das Finanzamt dann auch so gesehen. Und auch das Finanzgericht hat diese Klage dann vom Kläger dann abgewiesen, weil das Finanzgericht auch der Meinung war, dass das gegeben ist. Und jetzt kam es eben zur finalen Entscheidung vom BFH und auch die Revision der Klägerin hier vom BFH hatte keinen Erfolg. Der BFH sieht hier auch dann entsprechend die steuerliche Besserstellung und möchte dann entsprechend hier den 2ASCG anwenden, beziehungsweise sieht hier die Voraussetzungen erfüllt. Und es wurden auch noch so ein paar Argumente angebracht, dass eventuell hier eine Verfassungs- und Union-Rechtskonformität vom 2ASCG nicht gegeben ist. Das hat jetzt auch der BFH nicht geteilt. Von daher war es ein Zuspruch zugunsten des Finanzamts in voller Höhe und eine schlechte Nachricht für den Kläger. Und hier war dann entsprechend der 2ASCG anwendbar. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wenn dieser 2ASCG anwendbar ist, dann ist man noch 10 Jahre nach dem Wegzug, sofern dann die Voraussetzung erfüllt ist, dann erweitert, beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Und dadurch, dass in UK jetzt hier keine Steuern für die Zinsen und Dividenden gezahlt wurden, ist natürlich blöd, weil in Deutschland wurde es dann voll besteuert. Eine Anrechnung gab es dann auch nicht. Insofern hat man sich diesen Vorteil aus dieser Niedrigbesteuerung für die Einkünfte im Ausland in UK dann entsprechend durch den 2ASCG kaputt gemacht. Das Urteil ist grundsätzlich sehr spannend, wird jetzt aber wahrscheinlich in Zukunft weniger an Bedeutung haben, weil jetzt auch in UK, sag ich mal, dieser komplette Status geändert wird. Die Experten, die mit UK zu tun haben, die werden das schon gehört haben. Ab 6.4.2025 wird nämlich die Altregelung durch eine Neuregelung ersetzt. Ich habe mal so ein paar Punkte mitgebracht. Also ab dem 6.4.2025 gilt dann Folgendes. Also es gibt eine 4-jährige Befreiung für Neuankömmlinge, wenn die dann vorher 10 Jahre lang nicht in UK steuerlich ansässig waren. Und das gilt dann auch für die ausländischen Einkünfte und Gewinne, also ähnlich wie jetzt im Urteilsfall. Und die sollen dann entsprechend niedrig besteuert werden. Und nach den 4 Jahren, das ist so eine Art Anlaufphase, um die Leute ins Land zu locken, soll dann entsprechend der Besteuerung des Welteinkommensprinzips gelten. Das heißt, da wird dann wieder voll zugegriffen. Ja, durch die Regelung oder durch die Änderung der Regelung vor dem 6.4. hat man natürlich jetzt in UK entsprechend Angst vor so einem sogenannten Brain Drain, dass die Leute jetzt entsprechend in Niedrigsteuerländer wegziehen, weil die möchten natürlich vermeiden, dass jetzt alles besteuert wird, weil die Regelung war natürlich ganz attraktiv, wenn man in UK ansässig ist und alles, was in im Ausland aus UK-Sicht dann angefallen ist an Gewinnen oder Zinsen oder Dividenden etc., das wurde dann entsprechend nicht besteuert, von daher sind zumindest, so wie wir das jetzt gehört haben, viele Leute aus UK gewillt, nach Monaco, Schweiz, Dubai etc. zu ziehen. Und da gibt es wohl einen erhöhten Beratungsbedarf in dem Hinblick. Genau, von der schlechten Nachricht aus UK gehen wir zu einer sehr morbiden Nachricht, zu unserem Steuerknüppel des Monats. Hier gab es ein Finanzgericht Berlin-Brandenburg-Urteil. Das ist schon ein bisschen länger her, vom 7.11.2023, aber das nimmt im Fall nicht die Kuriosität. Von daher, Alex, Bühne frei.
Richtig, deswegen auch im Steuerknüppel zu Recht mit enthalten. Es geht hier tatsächlich um tot oder lebendig. Das musste das Finanzgericht jedoch nicht entscheiden. Was es zu entscheiden hatte, war, ob die Überlassung von Räumen zur Leichenaufbewahrung und zur Trauerfeier als umsatzsteuerfrei zu behandeln ist, wenn im Leistungspaket zugleich Bestattungsleistungen geschuldet werden. Gut, hier am Rande noch der Hinweis, es handelt sich hier sicher um getrennte Räume bei der Leichenaufbewahrung und bei der Trauerfeier. Nichtsdestotrotz musste eine Entscheidung gefällt werden. Das Finanzgericht traf eine Entscheidung und verneinte die Steuerfreiheit gegenüber dem Bestattungsunternehmen und begründete dies damit, dass die Leistungen nicht getrennt voneinander beurteilt werden könnten. Insgesamt lege eine einheitliche Leistung vor, auch wenn die einzelnen Leistungsbestandteile von dem Bestattungsinstitut separat abgerechnet wurden. Ob die Entscheidung jetzt im Sinne der Bestatteten getroffen wurde, blieb offen. Genauso wie auch offen blieb, wie die Beurteilung grundsätzlich vorzunehmen ist, wenn Kühlräume, ohne dass gleichzeitig Bestattungsleistungen geschuldet werden, zur Leichenaufbewahrung vermietet werden, also ob diese dann letztlich als einzelne Leistung steuerfrei gestellt werden kann. Es wurde Revision vorsorglich eingelegt, sodass wir sagen können, dass das Verfahren weiterhin lebendig fortgeführt werden kann, Philipp.
Das sieht so aus, ist so eine Bestattung wenigstens ermäßigt besteuert dann, Alex?
Nee, also ich müsste dem
voll besteuert.
Ich meine vollen auch. Steuersatz unterliegen.
Ja, die Betroffenen können sich ja nicht mehr wehren. Ne?
Ja, denen wird es tendenziell egal sein. Ja. Hauptsache, die sind gut gelagert. Also sehr, sehr komischer Fall. Wir sind Gott sei Dank im Konzernsteuerrecht unterwegs, von daher müssen wir uns da erstmal keine Gedanken machen, aber der Tod kriegt uns alle. Danke für den Steuerknüppel, sehr morbide. Und da gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn es da nochmal Infos gibt, können wir das natürlich gerne nochmal aufgreifen. Ja, und dann nehmen wir noch die Steuerstatistik des Monats mit. Da haben wir eine sehr, sehr feingliedrige Übersicht vom BMF bekommen. Da gibt es nämlich jetzt die kassenmäßigen Steuereinnahmen nach Steuerarten und Gebietskörperschaften monatlich aufgeführt. Also Monat Februar 2025 verglichen mit 2024. Ja, da können sich alle, die mit Zahlen sehr gerne umgehen, mal komplett austoben. Das ist ein 11-seitiges BMF-Schreiben mit so vielen Zahlen, dass man die gar nicht alle aufnehmen kann.
Cash-in ist das, oder? Vom Staat?
Genau, aha. Genau. Im Endeffekt der Cash-in. Das ist einfach so ein monatlicher Überschlag, eine Übersicht, was kommt denn rein und was ist weniger geworden. Also fand ich eigentlich ganz spannend. Aber wir gehen natürlich jetzt nicht alle Zahlen durch. So eine Frage habe ich jetzt noch an die Leute, die jetzt hier mit im Raum sitzen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Nee, also im Endeffekt sieht es relativ schnell gut aus für den Staat. Also wenn man sich die Lohnsteuer beispielsweise betrachtet, die ist jetzt mit 20 Milliarden um 2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vormonat oder Vorjahresmonat Februar gestiegen. Und der Soli ist entsprechend dann auch mit hochgegangen. Das wäre natürlich jetzt mit dem Urteil heute Morgen ganz spannend gewesen, wie viel da jetzt Monat wegfallen würde. Aber der bleibt ja bestehen. Das sind dann 617 Millionen, die jetzt monatlich dann zugeflossen sind, die auch weiterhin zufließen werden. Das haben wir ja vorhin besprochen. Und genau, was sich kristallisiert, ist, dass die Kaffeesteuer entsprechend hoch geht. Ja, von 72 Millionen auf 79 Millionen, wenn man die zwei Monate vergleicht, Februar 24 mit 25. Und auch die Luftverkehrssteuer ist entsprechend hochgegangen. Das heißt, es wird wieder mehr verreist, was natürlich auch für die Flughäfen und für die Reisebetreiber ganz schön ist. Und ja, generell kann man hier relativ viel rausziehen, insbesondere Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer ist ganz spannend, wie sich die Zahlen entwickeln. Die gehen natürlich dann entsprechend hoch. Und auch die Biersteuer ist überraschend hochgegangen, von 40 Millionen auf 43 Millionen auf die Monatssicht. Es gibt auch noch so Steuerarten wie die Feuerschutzsteuer etc. Wusste ich jetzt auch nicht, dass es die gibt, aber da kommt auch ein bisschen was zusammen. Und genau, dann wäre jetzt noch eine Frage an die Runde. Was würdet ihr denn schätzen, was in der Biersteuer, weil es wird nämlich noch nach Bundesland aufgeteilt, was denn in Hessen und was in Bayern pro Monat oder jetzt im Monat Februar angefallen ist an Biersteuer? Fangen wir mal mit dem Bayer an. Frank, was würdest du denn schätzen?
In einem Monat?
Einen Monat die Biersteuer von ganz Bayern.
Aha. Was macht das aus in Prozent?
Das habe ich nicht ausgerechnet, das habe ich nicht vorbereitet.
Dann kann ich jetzt einfach nur mal ins Blaue hinein schießen. Dann würde ich mal sagen 10 Millionen.
Das ist eine verdammt gute Schätzung, das sind 12,5.
Oh.
Und jetzt die Frage an die Hessen. Was fällt denn in Hessen an?
Das ist bestimmt deutlich weniger als in Bayern,
das
würde ich mal schätzen.
Korrekt, ja.
Vielleicht sind wir da so bei 8.
Ja, zumindest, weil auch in Hessen wohl Brauereien zunehmend schließen und insgesamt der Bierkonsum runtergegangen ist. Also ich würde sogar noch weiter runtergehen und 6,5 sagen.
Ja, scheinbar hast du dich in der Steuerberatervorbereitung da entsprechend mit beschäftigt. Es sind genau 1 Million Euro, also du warst auf jeden Fall näher dran. Aber es ist im Vergleich zu Bayern natürlich erheblich weniger. Aber gut, in Bayern gibt es halt auch...
Erstaunlich 12, und bedenklich 12
zu 1.
Zugleich.
12 also zu 1, das ja. Widerspiegelt ja die Relation der Bewohner nicht wieder.
Ja, nicht ganz. Ihr habt aber auch schönere Biergärten, muss man dann auch dazu sagen.
Wir trinken eher Rum-Cola.
Oder Äppler,
ich wollte es gerade sagen.
Genau,
Als Hessen ist wahrscheinlich hier der Apfelweinkonsum extrem hoch im Vergleich zu Bayern. Ja, nee, das waren so ein paar Zahlen, die wir mitgebracht haben. Was man noch sagen kann, Renn-, Wett- und Lotteriesteuer in Bayern relativ niedrig, in Hessen dafür sehr, sehr hoch. Aber in Hessen wird ja auch regelmäßig der Euro-Checkpot abgeräumt. Von daher, das muss ja auch irgendwo herkommen. Insofern, wenn Sie sich da an einem müden Sonntag mal hinsetzen möchten und ein paar Zahlen vergleichen wollen, da ist da absolute Empfehlung für dieses 11-seitige Schreiben. Da kann man sich entsprechend austoben. Dann haben wir es geschafft. Text-Update für April ist damit beendet. Dann schaue ich mal in die Runde. Bedanke mich bei der Nathalie, dass du dabei warst.
Schön, wieder dabei zu sein. Danke,
ja, schön,
Philipp.
Dass du dabei warst. Dann auch Frank, danke für die Anreise aus München.
Gerne, Philipp.
Und Alex, auch danke, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne, Philipp.
Dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie wieder eingeschaltet haben jetzt bei unserem Tax-Update für den Monat April. Freuen uns, wenn sie dann auch im Mai wieder dabei sind, wenn es denn wieder heißt. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.